Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir begrüßen alle zur 29. Review-Episode und zur allerersten Review-Folge, die Alex und ich remote, also getrennt voneinander, aufnehmen. Ist das nicht toll? Ich bin immer noch verwundert über diese Technik und wie das funktioniert. Was gucken wir uns heute an? Wir gucken uns heute Jojo Rabbit an. Der kam schon im Oktober in die US-Kinos, hat es Januar dann auch hier nach Deutschland geschafft. Wir haben es jetzt auch endlich mal geschafft, ihn uns zu geben. Und ich glaube, wir müssen einfach mal drüber reden, weil wir da einfach, ja, Spaß an der Freude haben. Das heißt, wir stürzen uns hier direkt in die Rezension. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science, recorded on tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. So, die Lobhudeleien auf die Technologie, die hat der Kollege neben mir schon vorweggenommen, und da wir uns hier möglicherweise auch so ein bisschen in heiklere Fahrwasser begeben, thematisch, filmisch heute mit unserer Review von Jojo Rabbit, und ich ja gerne mal in meinem Intro auch auf also thematisch aufgreife, worum es heute geht, habe ich mir gedacht, weißt du was, mach das doch einfach nicht, ja, und sag einfach Hallo da draußen, links neben mir, im Geiste zumindest, wie immer, ganz nah an meinem Herzen ist immer noch Ronny, und wir reden über Jojo Rabbit. War das alles politisch korrekt so? Ich glaube schon, ne?
Ja, ich glaube, du bist da ganz gut um den Brei getingelt, lieber Alex. Danke für diese neutrale Anmoderation.
Auch das muss gekonnt sein.
Auch das muss gekonnt sein, ja. Ich habe, glaube ich, bevor es losging, schon gesagt, ne? Nazis, Zweiter Weltkrieg, Comedy Gold.
Jetzt hat er es doch gesagt. Ei. Ja, schwierig. Gerade auch als Deutscher in einer deutschen Rezension, überlegen wir uns unsere Worte, glaube ich, heute noch ein halbes Mal mehr. Also, oder wir überlegen überhaupt mal, bevor wir was sagen. Wäre ja mal ein First für uns.
Aber habe ich richtig rausgehört, dass du quasi dann heikle Themen einfach mit verschiedenen Oktaven und Stimmspannbreite kompensierst?
Also,
Hallo, du und Insert.
Ja. Du kannst quasi, ich versuche noch eindeutiger zu machen mit der Stimmenhöhe, ob es sich um einen Witz handelt oder ob ich es ernst meine.
Oh, das ist gut. Das ist gut. Das hilft auch mir weiter dann.
Weil früher, also was heißt früher? Sonst bin ich ja immer so der Typ, wer die Ironie findet, darf sie behalten. Ne? Mm. Heute gehe ich kein Risiko ein. Nazis und so. Oh je.
Ja, dann lass uns doch einfach einsteigen, würde ich genau sagen. Jojo Rabbit.
Review, genau. Du hast gesagt schon, im Oktober im Kino. Oft genug auch bei uns in den Updates erwähnt, haben wir, glaube ich, häufiger drüber gesprochen.
War natürlich dann auch schon dick deshalb im Oscar-Geschäft mit vertreten.
Genau, war auch das natürlich, klar, keine Frage. Und wer uns vielleicht ein bisschen besser kennt, weiß, Regisseur Taika Waititi, haben wir ein Auge drauf, ist jetzt auch in die Hall of Fame aufgestiegen, der Regisseure, deren Filme wir also wo er den zweiten Film schon in der Rezension hat.
Ah, das stimmt haben. Auch, richtig.
Ja, also das lässt sich an der Hand abzählen, wie häufig das schon vorgekommen ist. Von daher
jetzt spielst du doch nicht wieder runter.
Nein, im Gegenteil. Das kannst du an einer Hand abzählen. Also es ist wirklich total selten. Es ist quasi ein Insearcher-Ritterschlag.
Ach, so meinst du das.
Jetzt
ja, okay.
Schon, bevor ja. Wir überhaupt über den Film gesprochen haben.
D'accord, ja.
So, von daher, aber erstmal die Leute abholen für den Fall, dass ihr irgendwie unter einem Stein gelebt habt, was in der aktuellen politischen und weltgesundheitlichen Lage vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Holt euch Ronny doch gerne bestimmt auch mal noch mit einer Synopsis ab.
Verrat
uns doch vorher, selbst geschrieben?
Natürlich.
Selbst aus dem Pöpöchen gezogen? Oder?
Ja, ich bin tief in mich gegangen und habe diese wunderschöne Synopsis herausgezogen.
Gut. Lies doch vor.
Gerne. Halte ich fest. Der 10-jährige Jojo Betzler ist ein vorbildlicher Jungnazi. Während sein Vater an der Front kämpft, vertritt er die Ideologie der Nationalsozialisten mit vollem Einsatz. Sein Fanatismus beschert ihm dabei einen ganz sonderbaren, imaginären Freund, nämlich Adolf Hitler höchstpersönlich. Mal mit mehr, mal mit weniger hilfreichen Ratschlägen begleitet der Führer Jojo durch den Alltag. Die Beziehung zu seinem Vorbild wird jäh auf die Probe gestellt, als Jojo ein jüdisches Mädchen im Dachboden entdeckt, welches von seiner eigenen Mutter dort versteckt wurde. Schnell arbeitet er an Plänen, um den ungeliebten Gast wieder loszuwerden. Dabei stellen sich erste Zweifel ein, die Jojo hinterfragen lassen, welche Rolle er selbst in diesem dunklen Kapitel wirklich einnehmen soll. Fertig.
Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Mir ist so ein bisschen aufgefallen, meine Synopsis, vor allem der zweite Teil, jetzt rezensiere ich meine eigene Synopsis, ist ein bisschen düsterer eigentlich als der eigentliche Film, muss man schon mal vorwegnehmen.
Dafür sind wir ja da, um drüber zu sprechen. Ich meine, ein Film, der sich zur Nazi-Zeit spielt, ganz generell kann man ja schon mal sagen, den nicht düster zu handhaben, das muss er erstmal hinkriegen. Wir wissen nach dem Trailer natürlich, der Jojo Rabbit hat das probiert, als Film das zu tun. Und ich gehe davon aus, dass wir im Detail auseinandernehmen gleich, ob das geglückt ist oder nicht. Aber
ich glaube, das war auch so ein innerer Drang von mir selbst, das so zu schreiben. Aber dazu vielleicht gleich mehr, ja.
Siehste? Genau. Lass uns doch einmal kurz, weil das Cast tatsächlich ganz, ganz unterhaltsam ist bei dem Film, schon beim ersten Trailer gucken, hat mich allein das Cast schon zum Schmunzeln gebracht. Ja. Lass uns doch nochmal durchgehen, ob das immer noch so ist.
Gucken wir uns mal Stab und Besetzung an, meinst du?
Yes, please.
Ja, fangen wir doch mal an, wer alles mitspielt. Und an erster Stelle hier schon mal Hut ab für ja den Hauptdarsteller eigentlich mit, oder einen der Hauptdarsteller, und zwar Roman Griffin Davis. Spielt hier mit ich weiß gar nicht, wie alt er in Wirklichkeit ist, ich glaube 10 oder 12 Jahre. Spielt hier die Hauptrolle Jojo Betzler. Und das auch noch als Premiere. Er hat vorher in keinem anderen Film mitgespielt, was ja nicht verwunderlich ist mit dem Alter. Genau. Und jetzt hier direkt in einem relativ großen Film, kann man ja auch so sagen. Auch was die Auswertung angeht vor allem.
Ja. Große Kinoauswertung auf jeden Fall, ja. Also gibt schlechtere Einstände.
Ja. Fun Fact, seine noch jüngeren Zwillingsbrüder Gilby und Hardy tauchen auch einmal im Film auf, und zwar als Nazi-Klone, was ich sehr, sehr witzig und sehr interessant finde.
Das ist tatsächlich korrekt, ja, das habe ich auch gelesen. Ein buntes Treiben. Ganz nebenbei noch eingestreut, März 2007 ist er geboren.
Und
dann, jetzt, wo ich es ausgesprochen habe,
ein bisschen über 12, ja,
fühle ich mich alt. Ich hätte gar nicht nachgucken sollen. Warum habe ich das gemacht? Oh no.
Ja, die Zeit ist gekommen, Alex. Die Zeit ist gekommen. Ein weiterer Jungs da an seiner Seite ist Archie Yates. Hat man vorher auch noch nicht gesehen. Spielt so ein bisschen den Kumpel einfach.
Der beste Freund sogar, würde ich sagen.
Ein bisschen auch so der liebenswerte Tölpel an seiner Seite.
Auf jeden Fall.
Wie gesagt, nirgendwo anders zu sehen, spielt jetzt aber im Kevin allein zu Hause Reboot mit, der jetzt sich, glaube ich, aktuell in Produktion schon befindet.
Das ist korrekt, ja. ob er sich damit einen Gefallen getan hat, werden wir irgendwann, glaube ich, rausfinden.
Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir uns, glaube ich, wollen oder nicht. Ja, müssen wir uns einfach überraschen lassen.
Yes.
Auch eine der Hauptdarstellerinnen neben Roman Griffin Davis ist Thomasine McKenzie. Die hat relativ wenig gemacht, aber wenn sie denn mal ins Rampenlicht tritt, dann doch schon in bekannteren Produktionen. Zum ersten Mal ist sie zum Beispiel aufgetaucht in The Hobbit, The Battle of the Five Armies 2014.
Ja.
Für mich zum ersten Mal so bewusst in Erscheinung getreten in Leave No Trace 2018, an der Seite von Ben Foster. Ist jetzt in Lost Girls zu sehen, demnächst auf Netflix.
Und ja, haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen in irgendeiner Update-Folge.
Ja, in der letzten Update-Folge sogar.
Mindestens
das. Hat das nochmal in den Releases angerissen. Und im neuen Edgar Wright-Film, der dieses Jahr noch in die Kinos kommt, Last Night in Soho, auch zu sehen. Und da gab es ja sogar schon das Set-Teaser-Bild von ihr.
Auf jeden Fall. Und Edgar Wright kann man nicht viel falsch machen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ja, auch eine solide Vita, auch in so jungen Jahren.
Mhm.
Bei ihr habe ich nachgeguckt vorher, weil, oder was heißt vorher, eigentlich direkt auch während des Filmguckens oder nach des Filmguckens, weil ich tatsächlich wissen wollte, wie weit liegen die beiden denn wirklich auseinander, weil ich konnte sie ganz, ganz schwer schätzen.
Ja.
Sie ist 2000 geboren.
Ja, sie ist 20.
Sie ist 20, ja. Das heißt, bei den Dreharbeiten war sie dann vermutlich so irgendwie 18-ish. Ja. Mhm. Hätte auch gut ein Ticken jünger sein können. Ist vielleicht sogar im Film auch gewollt. Weiß ich nicht genau. Wird aber auch nie final thematisiert, glaube ich, ne?
Passt aber ganz gut, finde ich. Also
ja,
geht
ja,
gut
ja.
auf.
Für das, was der Film wollte, glaube ich auch. Egal.
Es gibt auch ein paar ältere Darsteller, ne, an der Seite von diesem jungen Cast.
Ja, wir haben ja gerade gesagt, so ein Stück weit trotzdem, ne, No-Name-Cast. Also alles, wenn dann zwar, brauchst halt irgendwie noch große Namen, vielleicht die ziehen auch.
An erster Stelle zum Beispiel zu nennen Scarlett Johansson.
Muss man
glaube ich nicht viele Wörter verlieren. Ich habe hier nochmal zwei Filme zur Erinnerung. Marriage Story, für uns eine größere Nummer 2019, tauchte bei den Oscars auf, war bei uns mit
in unseren Top 10 taucht es auch vor allem, wenigstens die Oscars.
In unseren Top 10 war der Film mitvertreten, ganz große Leistung. Eine der stärksten, würde ich sagen, vom letzten Jahr. Und demnächst im Black Widow Film zu sehen, dieses Jahr noch.
D'accord.
Also auch zwei sehr, sehr, sehr kontrastreiche Beispiele. Ja? Marriage Story auf der einen, Black Widow, Boom Action Marvel auf der anderen.
Scarlett Johansson kann es alles.
Ja, sie kann es alles. Sie kann
volle alle Spektrum. Ja. Was hast du gesagt?
Wer spielt noch mit? Taika Waititi, der Regisseur selbst.
Was?
So viel können wir schon mal vorwegnehmen, spielt auch mit. Ist bei meisten seiner Filme so, dass er irgendwie eine kleine Rolle selbst übernimmt. Hier ist es so eine mittelgroße Rolle sogar.
Also kleine Narzisst muss das immer irgendwie einstreuen, dass er einmal sich selbst vor die Kamera zieht.
Genau, Spoiler, er spielt hier Adolf Hitler himself selbst. Ist unter anderem als Schauspieler jetzt noch zu sehen in Free Guy, der dieses Jahr kommt.
Und keine Regie geführt.
Keine Regie geführt. Und in der Neuauflage, muss man ja schon sagen, oder halb Reboot, man weiß nicht genau, von The Suicide Squad, der dann nächstes Jahr bei uns irgendwann anlaufen wird.
Auch nicht Regie geführt, aber ja.
Weiterhin dabei Sam Rockwell, auch hier riesenlange Vita, muss man glaube ich nicht lange drüber reden. Lief in den USA auch schon ewig, kommt bei uns jetzt demnächst erst in die Kinos. Richard Jewell, da spielt er mit, auch
Clint Eastwood-Film, der neue.
Genau, auch eine prägnante Rolle. Weiterhin dabei Rebel Wilson, spielt immer so ein bisschen diese goofy Komödienrollen, ist hier nicht anders, kommen wir gleich noch dazu. Sie kennt man unter anderem aus der Pitch Perfect Reihe und zuletzt gesehen, letztes Jahr zum Beispiel, Isn't It Romantic, den ich immer wieder gerne erwähne.
Das tut er.
So, und hier noch der Vollständigkeit halber, Elfie Allen ist mit dabei, spricht hier im Film relativ wenig, kennt man aber vor allem aus Game
Gott
of Thrones.
Dank.
Hat da den Theon Greyjoy gespielt und weiterhin mit dabei Stephen Merchant, auch riesenlange Vita, war bei uns letztes Jahr oder vor allem bei mir ein heißes Eisen, war ja als Regisseur Fighting with My Family in die Kinos gebracht hat. Also neben seiner Schauspielkarriere und seinen vielen kleinen Rollen auch mittlerweile ganz erfolgreich als Regisseur unterwegs.
Sehe ich nicht oft genug vor der Kamera.
Ja, ist schon ein geiler Typ irgendwie. Ja.
Mag ihn, ja.
Ja. So viel zu Stab und Besetzung. Dann halten wir hier noch ein paar Daten und restliche Crewmitglieder zu nennen. Wir hatten es gerade erwähnt, Taika Waititi spielt selbst mit, hat Regie geführt und hat sogar das Drehbuch geschrieben. Hat er adaptiert von einer Buchvorlage von Christine Lunens, die ist so belgisch-neuseeländische Abstammung und hat quasi ja die Buchvorlage geschrieben, die nur mäßig jetzt mit dem Film noch gemein hat, kann man glaube ich soweit sagen.
Ja.
Also es gab in dem Buch weder einen imaginären Hitler, noch war es glaube ich so bunt und quirlig, sondern es war eher
so wie deine Synopsis?
So wie meine Synopsis, ein bisschen zurückhaltender, düsterer, vielleicht realistischer, sage ich jetzt einfach mal. Und das Ende, zu dem, zumindest was ich gelesen habe, war sogar ja auch ein gutes Stück düsterer und sogar trauriger, möchte ich fast sogar sagen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, Waititi hat das Ding, glaube ich, 2011 geschrieben, landete dann irgendwie 2012 auf der Blacklist in Hollywood als Stoff, den man nicht unbedingt verfilmen möchte oder kann. Ja, der kleine Giftschrank irgendwo in der Ecke.
Ja, ich meine, war auch eine Zeit, wo, glaube ich, der Markt gesättigt war. Zweite Weltkriegs Sachen hat man, glaube ich, da einfach zu Genüge gesehen. Mhm. Weiß nicht. Und dann vielleicht auch in Kombination mit seiner Vita vielleicht noch nicht so 100% den...
Das kommt, glaube ich, auch
den
dazu.
Durchbruch 2012, gehabt in Hollywood. Ja. Das war 2012, glaube ich, noch nicht der Fall.
Werden sie oft genug gesagt, ne? Also er hat irgendwie Handful of Wilder People gemacht, wo wir ja die Review drüber gemacht haben.
Das ist korrekt.
Ganz tief vergraben in unseren Herzen. Und danach kam ja schon Thor Ragnarok. Und das war halt natürlich schon ein krasser Sprung.
Na, das war der Türöffner für ihn dann jetzt final. Jetzt kann er, glaube ich, alles machen. Also jetzt er kann sich auch aussuchen. Wir haben ja oft genug darüber gescherzt, dass sein Terminkalender unfassbar voll sein muss.
Ja, genau. Ja, 2012, seit dem Jahr lag es dann rum und 2017 hat man dann gesagt, okay, wir wissen, was du drauf hast, wir würden das jetzt gerne mal aus dem Giftschrank holen und würden dir das anbieten, dass du es umsetzen darfst. Dann hat man 2018 angefangen, im Juni und Juli zu drehen, und zwar in Europa, in Tschechien, in und um Prag. Ja, 2 Monate ist er relativ schlank durchgekommen. Es gab nochmal irgendwie so ein paar Nachdrehs im Februar 2019.
Ja, das fand ich ganz interessant.
Das fand ich auch ganz interessant. Da war man aber auch relativ schnell durch. Und ja, wie gesagt, im Oktober kam das Ding dann schon in den USA zumindest in die Kinos.
Genau. So, interessant für mich jetzt natürlich oder für uns immer der Budgetteil. Gerade auch, weil Zweite Weltkriegsgeschichte, ob jetzt lustig oder nicht, hast natürlich den Anspruch, sobald du irgendwie vor die Tür gehst, dass der ganze Spaß authentisch aussieht. Mhm. Klar kannst du das klein halten, aber da geht's, glaube ich, dann relativ schnell, also trennt sich, glaube ich, relativ schnell die Spreu vom Weizen, wenn du das nicht ordentlich machst.
Ja, du hast Sets, du hast Kostüme, du hast irgendwie alte Fahrzeuge, Waffen, Props, was auch immer.
Denkt an das Flugzeug und die Kondensstreifen in Gladiator. Machst du nix.
Das ist aber dann wirklich so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen. Da hat einfach in der Post jemand gepennt.
Ja, keine Frage. Aber ich würde einfach mal reinspringen.
Mhm. Komm, schieß
Budget
los.
$14 Millionen.
Mhm.
14.
Ja.
Das ist auf den ersten Blick für mich relativ überschaubar vom Budget. Gerade großes, dickes Cast, die werden da sicherlich irgendwie, weiß nicht, ob die einfach das gemacht haben, weil sie Taika ganz geil finden. Gerade Scarlett hat ja schon mit ihm auch zusammengearbeitet im Rahmen des Marvel-Universums.
Mhm.
Weil ich glaube, die werden da auf ein bisschen was verzichtet haben, was sie sonst so an Gage erhalten, um dieses Budget, glaube ich, zu erreichen. Gerade weil wir gesagt haben, da waren durchaus aufwendige Sachen dabei, so vom Drehen, das Set herrichten, die authentischen Kostüme, da die Straßenzüge an den Start bringen, die ganzen, weiß ich nicht, Nazi-Banner und was da nicht alles dazugehört. Also das läppert sich, glaube ich, so, ne?
Nö, würde ich definitiv mitgehen. Und ich habe es gerade nochmal hier rausgesucht. Kannst du dich an das Budget von Thor Ragnarok erinnern? Nur im Vergleich?
Nee, kann ich nicht, aber es wird sich sicherlich irgendwo im Bereich von 100, 150 Millionen aufhalten.
180.
180 sogar.
180 Millionen, wir reden also fast vom Zehnfachen.
Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Rückschritt. Ich meine, dass das Taika kann, das ist ja klar, das ist ja das, wo er herkommt, ne?
Ja.
Ich meine, er hat jetzt auch gezeigt, er kann auch mit großem Budget umgehen, ganz offensichtlich, aber das ist ja hier das spielt ja quasi in die Herkunft von ihm mit rein.
Wir hatten es ja bei Wilder People zum Beispiel, da war es ja ähnlich. Neuseeland, tolle Aufnahmen, Hubschrauber, Drohne. Es gab dann am Ende sogar noch so leichte Actionsequenzen. Also ja.
Wobei Wilder People sogar mit nur einer Kamera gefilmt wurde, ne?
Das war ja noch viel kleiner, ja.
Genau. Und hier jetzt entsprechend reduziert vom Budget zumindest, aber glaube ich auch einer der Punkte, dass sie gesagt haben, okay, du kannst großes Budget machen, du kommst vom kleinen Budget, du hast da eine Sache, die ist vielleicht schwer verfilmbar. Weißt du was, wenn das Budget nicht so groß ist, versuch's halt. Wenn du vielleicht noch irgendwie so 2, 3 Hollywood-Stars mit da hast, dann kriegen wir das vielleicht schon irgendwie auf die Strecke.
Naja.
Und ich glaube, deswegen hat er es aus dem, wie hast du es genannt, aus dem Giftschrank wieder rausgekriegt.
auch weiter im Vergleich, Thor Ragnarok hat dann knapp das Vierfache eingespielt oder rund das Vierfache, nämlich ist irgendwo bei 800 Millionen dann rausgekommen.
Ja, auch starkes Ergebnis.
Wie sieht es denn bei Jojo aus? Wir haben gesagt, 14 Millionen hat er gekostet und worldwide hat er jetzt, steht er ungefähr bei 86 Millionen. Also kommt hin, ist ähnlich.
Ist ähnlich. Ich meine, wir haben immer darüber gesprochen, ne? Je größer das Budget, desto schwieriger ist es, die Erwartungshaltung zu erfüllen, Break-Even zu erreichen oder sogar erfolgreich zu sein. Je kleiner das Budget, desto leichter. 86 Millionen im Vergleich, natürlich viel, viel weniger als bei Thor Ragnarok. Aber natürlich unterm Strich auch eine wesentlich kleinere, gerade weltweite Kinoauswertung. Schrägstrich. Später auch, also extrem verzögert. Guck, du hast es eingangs gesagt, ne? Oktober USA, Ende Januar erst bei uns.
Ja, das stimmt.
Also,
aber generell auch in den USA ist mit 350.000 gestartet am ersten Wochenende.
Ja, waren sicher bestimmt wieder irgendwie fünf Seele, weißt du, so nach dem Motto.
Ja, das und vielleicht auch starke Konkurrenz. Weiß gar nicht, was im Oktober noch alles anlief in den USA. Ist aber letzten Endes bei 33 Millionen aktuell rausgekommen. Was ja nicht schlecht ist.
Ja, ich meine, alleine
USA. Wo ich mich aber auch nochmal ans Rennen werfen muss, Parasite, weil ich es jetzt diese Woche gelesen habe, einfach, wir können es ja nicht oft genug erwähnen, ist jetzt bei fast 50 Millionen in den USA.
Ja, zieht so an den erfolgreichsten nicht englischsprachigen Filmen vorbei, so ein Stück weit. Ich hatte den Vergleich mit Hero zum Beispiel gelesen, sehr erfolgreicher chinesischer Film. Und mausert sich da in den USA so als erfolgreichster. Geben wir ihm noch ein paar Tage.
Naja, wir bleiben auf jeden Fall auch da am Ball. Immerhin.
So bedeutet, auch um es mal zusammenzufassen, ja, ganz kurz, erfolgreiches Ding.
Prinzipiell kann man das so sagen. Also es sagt ja auch nichts über die Qualität an sich aus und es spiegelt sich auch so ein bisschen bei trotzdem im Oscar-Rennen dann wieder. Es gab 6 Nominierungen insgesamt jetzt dieses Jahr bei den Oscars, unter anderem auch bester Film. Und er hat den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch letzten Endes auch mit nach Hause nehmen können.
Bedeutet Oscar-prämierter Film.
Ja.
Was auch immer das jetzt bedeutet. Du kannst aber auf jeden Fall auf die Blu-ray draufkleben.
Das wollte ich gerade sagen. Du kannst es auf jeden Fall vorne draufschreiben. Ja, genau. Und damit hausieren gehen vor allem. Also es ist ja nicht mal, es ist ja schon ein Prädikat, ne, wo man sagen kann,
ja,
auch für den Regisseur an sich ist es wertvoll. Ganz einfach.
Ganz klar. Und
macht einen
wie gesagt,
ja nicht billiger dadurch.
100%. Und bei den Nominierungen überhaupt im Rennen zu sein, um bester Film.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Ding, ne? Also, ja, also von daher, Einspielergebnis hat hingehauen. Der Erfolg bei den Preisverleihungen hat hingehauen. Bin gespannt, ob er bei uns gut wegkommt gleich.
Gucken wir uns vorher nochmal ganz schnell an, wer noch mitgeholfen hat, den Film fertigzustellen. An der Kamera, beziehungsweise hinter der Kamera, stand Mihai Malamère. Kennt man eher auch weniger, hat verschiedene Musikvideos und kleinere Projekte gemacht. So eine der größten Nummern aus den letzten Jahren war The Hate U Give von 2018. Schnitt und Montage hat Tom Eagles übernommen. Den kennt man von Hunt for the Wilder People. Der war da also auch schon mit Taika Waititi verbandelt. Hat 2018 zum Beispiel The Breaker Uppers zusammengeschnitten. War eine Produktion, die direkt auf Netflix rauskam, auch aus Neuseeland, nicht ganz das Niveau von Waititi, muss man sagen. Ich habe mich trotzdem.
Ja, aber glaube ich auch von ihm produziert, ne? Ist ja aus seiner.
Von seinem Produktionsstudio.
Von seinem Produktionsstudio, genau. Von daher Vetternwirtschaft an der Stelle wieder.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt, war natürlich nicht ganz die Klasse, aber kann man auf jeden Fall mal mit einschieben. Und er ist als nächstes in Shadow in the Cloud involviert, den schneidet er zusammen und da ist er wieder. Im Zweite Weltkriegsthema, was aber auch so Horrorelemente haben soll. Da bin ich mal gespannt.
Ich brauche da einen Trailer für. Es klingt nämlich als.
Cool, ne?
Ja, klingt cool, aber ich weiß nicht, ob es ein bisschen verbraucht ist, um jetzt die Leute ganz kurz abzuholen. Ich glaube, es geht um. Chloe Grace Moretz spielt mit, Hauptrolle,
ja,
glaube ich. Und es geht irgendwie darum, dass sie in so einem Zweite Weltkriegsbomber mit noch anderen Leuten eingesperrt ist und. Schräge Sachen passieren und wenn du die Synopsis liest, klingt es schon so, als würde der ganze Film nur in diesem Bomber spielen. Also
ich habe direkt dran gedacht an Snakes on a Plane im Zweiten Weltkrieg. So.
Ja, auch das, aber halt auch wieder so, ne, Kammerspiel. Also kleines Cast, nur eine Location, da muss natürlich dann irgendwie der Plot hinhauen, aber und natürlich, wenn wir jetzt hier gerade von Tom Eagles Schnittmontage sprechen, Da musst du dir, glaube ich, auch was einfallen lassen, um es auch visuell unterhaltsam zu gestalten für den Zuschauer. Bist halt sehr limitiert. Finde ich ganz interessant. Haben wir bestimmt Redebedarf, wenn dann da irgendwie der Trailer am Start ist.
Auf jeden Fall. Letzter Name hier auf der Liste, Michael Giacchino, der hat hier die Musik zugesteuert und der ist ja in den letzten Jahren auch gut dabei.
Ja.
Er hat die ganzen neuen Star Trek Filme mitkomponiert, also Teil 1 bis 3 von 2009 bis 2016, mal gucken, ob noch was Viertes kommt, hat die Musik zu Star Wars Rogue One beigesteuert, Spider-Man Far From Home letztes Jahr mit Musik untermalt und war auch für den Soundtrack für die Jurassic World Filme mitverantwortlich, also für den ersten, den zweiten und auch für den dritten, der bald kommt. Und auch involviert in The Batman, der gerade noch am Filmen ist. Also auch da, große Vita.
Der ist ganz oben angekommen, ja.
Das glaube ich auch. Der muss ich auf jeden Fall nicht, der muss ich fast vor Arbeit verstecken. So. Ja, so viel zum Cast. Produktionsdetails haben wir schon wieder, glaube ich, gut was in Hintergrundinformationen hier abgerissen. Ist ja dann doch immer ganz interessant, mal nochmal zu sehen, wer da eigentlich involviert war und aus welcher Richtung so dieses Ding eigentlich kommt, ne?
Absolut.
Absolut.
Aber. Jetzt müssen wir einsteigen hier.
Ja, jetzt geht's in die eigentliche Rezension. Unsere Meinung quasi hier, einmal filtriert durch unseren Podcast hier weiterzugeben. Und wie es passt, mache ich manchmal irgendwie so eine Hypothese oder manchmal auch nicht. Ich hab mir diesmal nochmal eine überlegt. Das ist so eine Art Spoiler auf mein Fazit. Und zwar sage ich, Jojo Rabbit ist eine kurzweilige Satire, welche es nicht schafft, ihr volles Potenzial auszuspielen.
Interessant. So.
Und da habe ich jetzt, ähnlich wie du, sicherlich auch wieder ein paar Punkte zusammengesammelt und dann muss ich mal gucken, ob ich das untermauert bekomme, meine These.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf jeden Fall. Also ich muss erstmal sagen, wenn wir uns mal zurückerinnern, um mal irgendwie den Einstieg zu kriegen, als wir den Trailer in einer Update-Folge hatten, war, glaube ich, schon aus dem Trailer relativ deutlich zu sehen, dass es in eine sehr klamaukige Richtung geht.
Ja.
Und ich glaube, für uns beide war nicht so 100% greifbar, wie sich das auf Spielfilmlänge quasi darstellt.
Aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, auch schon vor dem Trailer, die Synopsis, der Stoff, wenn es einer kann, dann trauen wir das Waititi zu.
Korrekt, ganz genau. Aber ich war mehr tatsächlich auf der skeptischen Seite und war mir nicht ganz sicher, ist das jetzt vielleicht so der erste Film, wo das Genie quasi es nicht die Kurve kriegt und es halt einfach nicht so stimmig zusammenkommt. Und wenn du dir den Film anguckst, ist es ja tatsächlich thematisch wieder eigentlich so ein Stück weit richtig angesiedelt, auch bei Insert. No Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Denn aus meiner Sicht ist es ein ganz schönes Mashup wieder, Genre-Mashup.
Mhm.
Weiß nicht, ob du mir da folgen kannst in die Richtung, weil, ja klar, also thematisch, Zweite Weltkrieg, da kommen wir nicht raus, aber er versucht Komödie zu sein, Drama, Tragödie zu sein, Kriegsdrama zu sein.
Erzähl weiter.
Weiß nicht, so da, ich würde sagen, so zumindest 12,3% ist auch Coming of Age vielleicht schon dabei.
Das stimmt allerdings, ja.
Also, wir haben uns ja jetzt mittlerweile geoutet, dass wir gerne mal über die Filme sprechen und die oft auch sehr, sehr gut finden, die was Neues probieren, da die Genre zu vermengen, um zu gucken, kommt da irgendwas Neues raus? Irgendeine Farbe, die Leute noch nicht gesehen haben?
Na.
Und
ich weiß gar nicht, ob ich da 100% mitgehen kann. Und ich habe das gleiche Problem wie in der Situation, wo der Abspann kam, wo ich den Film jetzt vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen das erste Mal gesehen habe. Ich konnte es nicht direkt greifen und wusste nicht direkt, also direkt danach, wie ich den Film einsortieren muss, kann, soll, für mich höchstpersönlich. Aber ja, auf der einen Seite gebe ich dir recht, ist auf jeden Fall was Neues und da schließe ich mich auch ein bisschen einem Interview von Stephen Merchant an, der meinte so, eher salopp gesagt, ja, das war jetzt schon irgendwie das x-te Skript, was er hatte, wo es um den Film ging, mit einer imaginären Hitler-Figur, die ein 10-Jähriger sich selbst da irgendwie zusammenspinnt. Ne? Also wie oft hat man das schon gelesen, die Geschichte, und er fand es mittlerweile schon langweilig. Was er natürlich...
Das war ironisch gemeint.
War ironisch gemeint. Und da muss man ja ganz klar sagen, das klang ja auch für uns abgedreht. Hatten wir ja gerade eben schon erwähnt. Und wir hatten gesagt, ja, also wenn es einer kann, dann glaube ich bei Titi. Aber dass das jetzt groß so ein Genre-Mashup ist, ja, okay.
Ist nur, wie ich es empfunden habe, einfach. Wenn du jetzt die Genre suchen möchtest, halt.
Ja, also, klar. Ne?
Klar. So. Ich hatte gesagt, eingangs war ich relativ skeptisch, ob er es zusammengeführt kriegt, ohne jetzt erstmal ins Detail zu gehen, ohne jetzt ein Fazit vorwegzunehmen, hat es besser funktioniert, als ich befürchtet habe.
Okay.
Schon mal so, weil der Trailer hat mir suggeriert, um Gottes Willen, wandert jetzt per komplette 100 Minuten oder ich weiß nicht genau, wie lang die Laufzeit war, irgendwie in dem Dreh.
108.
Genau. Der imaginäre Hitler dem kleinen Jungen daneben her.
Permanent. Ja.
Und zu meiner Freude war das nicht so.
Das war wohl dosiert, das kann man schon mal sagen.
Ja, genau. Wohl dosiert ist ein schönes Wort an der Stelle. Genau. Also bitte, er war gerne. An den richtigen Momenten irgendwie da, also sehr pointiert eingesetzt. Und es war für mich dann der geglückte Spagat, das halt hinzukriegen. Dass es da ist und zweckmäßig ist, aber sich nicht als der Kicker, der dir den Film irgendwie verkaufen soll, da ist als einziges, sondern wenn ich jetzt mal sage, lassen wir das mal weg mit dem imaginären Hitler, hast du immer noch irgendwie eine einigermaßen soliden Film. Der hat dann vielleicht vielleicht so ein bisschen einzigartigen Charme eingebüßt, aber der würde immer noch einigermaßen funktionieren. Und du hast ja selber gesagt, das die Buchvorlage hat es gar nicht.
Genau. Das muss ja auch irgendwie funktionieren, und das hat ja auch irgendwie funktioniert, genau.
Ganz genau, aber andersrum, um es mal nochmal andersrum aufzuziehen, jetzt ist er mit drin und es fühlte sich nicht an wie ein Antikörper. Es hat schon irgendwie seinen Platz gehabt, weil eben auch der restliche Film überzeichnet genug war.
Ja.
Dass es nicht irgendwie sich komisch anfühlt und du denkst, ach, es passt halt irgendwie nicht rein irgendwie jetzt.
Das wäre auch so, ja.
Der Rest ist locker genug, um das zu unterstützen. Also das Universum, so wie es halt dargestellt wird, gibt es halt her, dass du sagst, ja, so abgefahrener Kram, wie wir hier zu Gesicht kriegen, warum dann nicht auch ein imaginärer Hitler? Klar.
Das wäre noch so, das wäre so mein größter oder einer meiner größten Pro-Punkte, die ich mit hätte. Also Idee und Drehbuch ist natürlich schon ein bisschen außergewöhnlich. Dieses Konstrukt mit einem imaginären Hitler, den sich so ein Junge halt einbildet, der ihn durch den Alltag begleitet und, wie du gesagt hast, pointiert dann halt mit Ratschlägen versorgt, die halt natürlich letzten Endes trotzdem nur dem Geiste eines 10-Jährigen entspringen. Das ist natürlich schon wirklich gut, und das sorgt auch immer wieder für Lacher, ist aber nicht halt Dreh- und Angelpunkt, sondern wirklich so eine schöne, ja, satirische Überzeichnung und halt Reingabe. Aber auch generell sind alle Charaktere, ob es jetzt hier der Captain ist, der von Sam Rockwell gespielt wird, ob es Rebel Wilson ist, selbst die Mutter Scarlett Johansson wird halt, ist doch schon halt stark überzeichnet. Die Mutter eher weniger, aber sonst der restliche Cast schon sehr stark. Und ja, man muss halt sagen, es ist ganz klar eine Satire, und ich fand teilweise halt schon, hat es halt wirklich schon so groteske Züge. Aber tatsächlich schafft er es, das ganz gut zusammenzuhalten und Idee und Drehbuch hier doch sehr, ja, sehr eigenwillig halt auf die Filmleinwand zu bannen.
Was ich noch als großen Pluspunkt hatte für mich persönlich war, Zweite Weltkrieg-Setting haben wir alle schon mal gesehen, aber ich fand den Zeitpunkt und den Ort, an dem es tatsächlich dann spielt, trotzdem ganz interessant gewählt, erfrischend gewählt, nämlich ganz am Ende, also weiß natürlich noch niemand, wir wissen es, ne, als mit den historischen Fakten bewandert. Es spielt halt zum Ende des Krieges. Und das sieht man relativ selten, weil du hast dann eben Jojo und seinen Freund, ne, irgendwie diese Hitlerjugend, die diese ganze Propaganda halt irgendwie aufgesaugt haben, und das ist halt ihr Leben. Aber du hast eben auf der anderen Seite die so ein Stück weit auch desillusionierten Erwachsenen, Sei das jetzt irgendwie Scarlett Johansson, die ja regelrecht dem Widerstand angehört und den Juden bei sich zu Hause versteckt. Aber du hast eben auch die entweder zurückgekehrten, irgendwie Kriegsverletzten oder die niemals in den Krieg gezogenen Dienenden, die dann halt auch sagen, ganz ehrlich, unterm Strich, die Messe ist doch gelesen. Also wir ziehen das jetzt hier noch durch, aber lange kann es eigentlich gefühlt nicht mehr dauern. Klar, überzeichnet, aber so ein Stück weit sicherlich irgendwie durchaus echt, also überzeichnet dargestellt, aber vermutlich diese Kriegsmüdigkeit, die sich hat sicherlich finden lassen, hin und wieder in Deutschland, dass da die Gegenstimmen zum Ende hin immer lauter wurden, wo du schon gemerkt hast, dieses ganze Projekt hier vom Adi, das wird, glaube ich, nix. Gefühl sieht man das relativ selten. Und dann noch, ganz kurz nur, um das abzuschließen, und dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, Hauptstadt zu zeigen irgendwie oder Berlin und Bunker und große Kriegsschauplätze, sondern zu sagen, ja, wie war denn das da halt auf so einem Kaff, weißt du, irgendwie gefühlt, wo ein Stück weit der Hund begraben ist, wo du so vielleicht auch wirklich darauf angewiesen bist, mal das Radio anzumachen, weil du ansonsten gar nichts mehr mitkriegst von da draußen.
Ja.
Oder Fehlpropaganda vielleicht sogar, also falsche Propaganda.
Ja, so im Kleinen, ich weiß nicht, es gibt bestimmt ein paar Filme, die sich so mit Sophie Scholl befassen, die war wahrscheinlich
auch... Ich sag nicht, dass es das noch nie gab.
Ja, nee, genau. Mir fällt auch noch so Edelweiß-Piraten ein, das gab's auch, das spielte auch so ein bisschen zum Ende des Krieges selbst, aber ja, es reiht sich nicht ein, so in diese typischen Frontfilme und sowas.
Genau, also es reiht sich A nicht ein in diese typischen Zweite Weltkriegsschinken, nenne ich es jetzt mal, und eben genau dadurch extrem viel Futter, um halt Satire zu machen auch.
Na. Da haben sich ja auch schon einige versucht dran. Sei es jetzt, ob man es eher realistisch macht, zum Beispiel auch Hitler zu porträtieren in Der Untergang, was ja dann auch
das war ja Ultra-Realismus.
International sehr erfolgreich war, aber dann auch immer so ein bisschen hin und her ging, mit hat man da jetzt die Person an sich nicht verharmlost. Dann gab es natürlich auch noch so Sachen, dass Helge Schneider Hitler spielt, ne, von Dani Levy.
Richtig,
das war natürlich dann auch sehr satirisch. Und das geht natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung. Und das führt mich ein bisschen auch zu einem zweiten Punkt, wo der Film mich wirklich komplett direkt am Anfang schon abgeholt hat, ist dieses Inszenatorische, also die Inszenierung am Anfang, diese Eröffnungssequenz. Da werden, da wird erstmal Jojo vorgestellt und auch halt Adolf an sich, wie sie sich dann auch gegenseitig so aufstecheln mit jetzt heil mich doch mal. Und Jojo völlig in diesem Heil-Hitler-Wahn dann angestachelt wird und dann raus vor die Tür rennt und allen Heil-Hitler gibt. Und dann gibt's
bleibt so auch der Running-Gag gefühlt den ganzen Film über.
Das auch noch dazu. Und dann gibt es so eine Montage, wo dieser Personenkult um Hitler oder generell so ein Personenkult halt wirklich sehr gut so in so einer, ja, so persifliert wird. Also wo du wirklich dieses Heil Hitler hast, dann wird Original-Footage so von Aufnahmen von Zweiten Weltkrieg, wo Hitler irgendwelche Massenveranstaltungen geführt hat.
Oder und vergiss nicht, dass die Beatles laufen.
Und dann läuft noch so ein Beatles-Song im Hintergrund, was ja damals ähnlich war. Ne?
Den sie tatsächlich auch original in Deutsch eingesungen haben, genau wie David Bowie?
David Bowie mit Heroes, genau.
Genau. Helden. Diese, wie du sagst, diese Personenkult, diese Szenen und dann diese und ich höre das Beatles-Lied und ich musste direkt auch an diese Szenen denken, die es auch von genau die gleichen Szenen, die es von den Beatles gibt.
Naja, genau eben.
Das war saugeil, ja.
Das war ja so die erste Boyband, wo das halt auch war, mit Frauen schwärmen und kommen dann massenhaft und fallen in Ohnmacht und dann.
Und die waren auch schwarz-weiß, glaube ich, sogar die Szenen, in die ich mich da erinnern konnte. Und das hat halt sich extrem gematcht auch für mich. Ja.
Und dann das hier nochmal mit Adolf Hitler, das hatte schon so eine richtig krasse Note, wo man halt sagt, man muss lachen, aber auf der einen Seite bleibt natürlich auch hier schon das Lachen so zum Teil im Halse stecken, ne? Ja. Weil es eigentlich wirklich genau die gleiche Basis ist, die wahrscheinlich zu diesem riesigen Desaster geführt hat. Und da hat mich der Film komplett schon abgeholt. Und das andere von der Inszenierung sind auch so diese bunte Bilder, die herausstechenden Kostüme, Scarlett Johansson zum Beispiel mit ihren auffallenden Trachten, muss man schon sagen. Ja. Später Sam Rockwell noch, der sich da seine eigene Kriegsuniform da zusammenschneidern lässt, also total abgefahren und bunt. Thema bunte Bilder, so die erste halbe Stunde habe ich mich so mega auch auch an Moonrise Kingdom erinnert, gefühlt.
100%, auch weil sie ja da die mit der Hitlerjugend irgendwie in die Wildnis gehen. Hatte so ein bisschen was von Pfadfinder, Ferienlager irgendwie. Das hat auf jeden Fall Camp, Moonrise genau. Kingdom Vibes, ja,
definitiv. Genau, von den Einstellungen war es ähnlich, bunte Bilder. Du hattest einen ähnlich gelagerten Humor. Also es war halt so nah beieinander. Das hat sich schon extrem aufgedrängt.
Aber auch da, wer uns
ja
kennt,
genau.
Weiß, finden wir gut.
Genau, letztes Update, haben wir ja drüber geredet. Moonrise Kingdom steht ja auch bei uns ganz hoch im Kurs. Ja.
So, jetzt müssen wir trotzdem mal inhaltlich auch die Kehrtwende machen.
Richtig,
der Film ist jetzt nicht nur Satire, nicht nur Klamauk. Der scheut jetzt nicht davor, auch mal da zu pausieren und zu sagen, nur dass er es nicht vergesst, wo wir uns hier rumtreiben. Das ist immer noch irgendwie Nazi-Deutschland. Mhm. Und da ging's ab.
Ja.
Und zwar richtig.
Kehrtwende inhaltlich oder würdest du schon zu deinen Kontrapunkten kommen?
Kehrtwende für mich rein inhaltlich, weil für mich war es tatsächlich kein Kontrapunkt, weil ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es gab halt eine Szene, sehr minimalistisch gemacht, die mich voll gekriegt hat. Ich gehe davon aus, dass du weißt, wovon ich spreche.
Ich gehe stark davon aus, dass ich weiß, wovon du sprichst, und wir wollen die Leute natürlich hier spoilerfrei halten.
Genau, und das war so ein unangenehm erfolgreicher Schlag in die Magengegend bei mir. Mhm. Filmisch exzellent gelöst aus meiner Sicht. Zum Thema weniger ist mehr. Und eben auch mit Bildern gelöst. Und das hat mich gekriegt, hart. Und das hinzukriegen, wurde doch irgendwie gefühlt, die erste Stunde, nicht durchgängig, aber halt weitestgehend am Lachen bist, so krass die Kurve zu kriegen zu, keine Ahnung, du bist den Tränen nah. Ohne dass ich da saß und mir dachte, nee, ich weiß nicht, was du von mir jetzt willst. Ich mag jetzt eigentlich gerade gar nicht weinen, weil ich bin eigentlich gefühlt gerade noch am Lachen. Das kriegen nicht so viele Filme so oft bei mir hin tatsächlich. Und der hat es für mich da an der Stelle extrem gut hinbekommen, weil es war nicht schön. Also, ne? Ja, ihr wisst, was ich meine.
Was es im Endeffekt aber gut gemacht hat für dich.
Korrekt,
ja.
Korrekt, okay. Ja.
Ja. Hast du denn noch ein paar Punkte oder?
Naja, unterm Strich einfach erstmal handwerklich, das wäre jetzt ja schon ein Vorfazit, das positive Vorfazit. Das ist handwerklich super gemacht. Ich finde, das Cast war klasse gemacht. Du hast es ja schon auch erwähnt, gerade auch Scarlett Johansson als alleinerziehende Mutter, die da irgendwie die fehlende Vaterfigur, Vater im Krieg verschollen, ne, für alle, die fragen, hat er, glaube ich, Schwierigkeiten mit so einem absolut auf Hitler getrimmten Sohn irgendwie umzugehen. Gerade wenn wir haben es ja schon gesagt, sie versteckt den Juden zu Hause, offensichtlich nicht die Ideologie mehr teilt. Aber auch Stephen Merchant, so kurz wie er nur da ist, einfach saugeil. Ich habe das Grinsen, die gesamte Stephen Merchant-Sequenz, nicht das Grinsen aus dem Gesicht gekriegt.
Nee, und gleichzeitig ist er super creepy und unheimlich.
Es ging nicht anders, ja. Aber es war halt auch er halt überzeichnet genug.
Ja.
Damit ich nicht wieder in diese, das war gerade eben noch so unglaublich traurig, ich möchte weinen, Sentimentalität zurückverfalle.
Ja.
So, als ob die Extreme groß genug waren, um mich aus dem einen Tief wieder rauszuholen, beziehungsweise mich aus dem Hoch in das Tief reinzuziehen irgendwie, falls es Sinn macht.
Das ist so ein bisschen für mich so ein kleines Sprungbrett. Aber vieles, was du jetzt gesagt hast, was so einer meiner ersten Kontrapunkte ist.
Ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe das jetzt schon rausgehört. Erzähl mal.
Dass ich an einigen Stellen, das ist jetzt aber so ein bisschen Erbsenzählerei, dass ich so gesagt habe, man hat so eine bunte, quirlige Darstellung, ne, von diesem ganzen schweren Stoff normalerweise. Und da hat mir einfach so ein bisschen die Nähe zum Realismus gefehlt, muss ich so an einigen Stellen halt so ein bisschen sagen. Mhm. Zum einen natürlich diese ganze Nazi-Seite. Sam Rockwell ist so desillusioniert, gleichzeitig aber so eine überdrehte Figur, wo ich nicht wüsste, ob so einer in so einer mentalen Verfassung wirklich noch so lange irgendwas zu sagen gehabt hätte oder da nicht schon längst irgendwann weggehascht worden wäre. Genau wie Alfie Allen, der hier halt ganz klar halt homosexuelle Züge halt offenbart oder das halt auch offen fast schon auslebt. Und bei der Familie ist es halt ähnlich, wo sich dann so ein bisschen offenbart, was der Vater jetzt eigentlich an der Front macht, wo man auch nicht weiß, würde die Familie dann so in Deutschland überhaupt noch so leben können, weil SS-Gestapo, so der ganze Apparat, der hätte da, glaube ich, schon ordentlich einmal durchgekehrt. Ja. Und auch die Entwicklung von der Mutter dann in der Story, da weiß ich nicht ganz so, ob das jetzt wirklich so damals so funktioniert hätte. Es hat mich manchmal so ein bisschen einfach zu viele Gedanken gekostet und mich dann ein bisschen so aus dem Tritt gebracht.
Okay, ich meine, die Gedanken hatte ich nicht so, weil mittlerweile gibt es zu allem schon mal eine Story, eine echte Story. Das ist solche Sachen gab oder so. Und ansonsten bezüglich der überzeichneten Figuren und der fehlende Realismus, ich glaube tatsächlich, im Rahmen der Satire wird halt an den Nazis einfach kein gutes Haar gelassen. Kein Realismus mehr dran. Die haben alle völlig überzogene Fehler.
Naja, das ist klar, ja.
Komplett nach außen gekehrt. Mhm. Hat es das gegeben? Irgendwie homosexuelle Tendenzen? Bestimmt. Aber nicht nach außen natürlich und so weiter, ne? Und dass die Leute, die aus dem Krieg zurückkommen oder gar nicht dienen können oder so, irgendwie vermurkst sind, vermutlich auch, aber natürlich alles nicht in dieser Extremität. Aber ich glaube tatsächlich, sobald du da in dem Film auftauchst und ein Nazi bist, der irgendwie aktiv ist im Regime, also jetzt mal von Hitlerjugendkindern da abgesehen, bist du völlig die Karikatur. Vom Allerfeinsten in dem Film, ja. Nicht mal mit dem Versuch, glaube ich, realistisch zu sein.
Ja, und das bringt mich so ein bisschen zu diesem Punkt des Drehbuchs, was ich natürlich gerade gelobt habe, ne? Idee, Drehbuch, Inszenierung. Auf der anderen Seite diese ganzen Figuren, vor allem diese ganzen Nazis. Im Endeffekt sind die alle irgendwie so skurril, auch ein bisschen tölpelhaft. Und das macht sie für mich so in dem Film die ganze Zeit so ein bisschen auch ein Stück weit einfach nur harmlos. Insgesamt wirkt das dann auch auf die anderen Figuren sich aus. Und ich hatte einfach so leider ein bisschen oder oft das Gefühl, dass das Gleichgewicht zur Tragödie nicht ausgewogen genug für mich speziell jetzt ist.
Ja, ich weiß, was du, ich kann dir auf jeden Fall folgen, ich weiß, was du meinst. Ich habe nur die Befürchtung, ich habe ja von den Höhen und Tiefen gesprochen, dass wenn du mehr Tiefen gehabt hättest, ich nicht weiß, ob der Film die Power hätte, dich aus, wenn du den Zuschauer mehr gibst oder ich dran denke, ich hätte da mehr von, ob da genug Energie ist, um mich wieder rauszukriegen. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Trotzdem waren für mich die Momente, die es gibt, eindrucksvoll genug, um mir nochmal zu verdeutlichen, übrigens, ne, das sind zwar ja alles Schießbudenfiguren, oder wir stellen sie so zumindest dar, aber das war bockgefährlich damals, weil es sind eben nicht nur die Militärs, die gefährlich waren, sondern das hat schon auch die andere Schichten durchdrungen und die Masse der Leute, im Zweifel dann der wütende Mob, nenne ich es jetzt mal, das war kreuzgefährlich. Und das hat es mir mehr als angemessen vermittelt dann auch in den Momenten.
Mhm. Ja, bei den anderen, also ich versuche hier nochmal für mich das auch noch so ein bisschen zu verinnerlichen, weil ich hatte auch so ein Problem mit den anderen Figuren, also gerade so die Mutter als Scarlett Johansson. Das war eine sehr interessante Figur eigentlich, aber irgendwie war der Charakter für mich so ein bisschen zu blass. Und so die Entwicklung ihrer Figur im Storyverlauf, die wirkt mir deshalb im späteren Verlauf halt einfach zu wenig nach.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, noch eine Szene mehr, um die Motive, Beweggründe und was sie wirklich da für eine Rolle in dieser Welt spielt, uns näher zu bringen, hätte, glaube ich, noch einen stärkeren Eindruck dann auch hinterlassen.
Ja,
gebe ich dir recht.
Ja, und an
ist
zwei
aber
weiter
auch tatsächlich Erbsenzählerei an der Stelle.
Ja, für mich ist das halt so ein Punkt, ne? Und ich habe noch zwei andere Punkte, wo es mir halt so speziell jetzt auch aufgefallen ist. Das ist zum Beispiel, wo halt Taika Waititi halt, klar, Hitler spielt, wir haben es halt gesagt, und dann in einer Szene sich so ein bisschen über die Tölpelhaftigkeit von Jojo halt beschwert, indem er halt sagt, du darfst halt dieses Judentum nicht in deinen Kopf lassen. Ja. Und da versucht er richtig so diese Polemik und Mimik und Gestik so von Hitler nachzuahmen. Und das klang so wirklich für 2-3 Sekunden war das in der Szene, kam das richtig bedrohlich rüber. Und da hat man so ein Vibe dafür bekommen, was für eine zusätzliche Ebene Waititi dieser Figur noch hätte geben können und dass es halt alles noch viel dunkler hätte werden können. Jetzt nicht den ganzen Film über, aber einfach so, um mich halt wirklich vielleicht in einem Moment plötzlich zu schockieren, was der imaginäre Freund dann vielleicht auf der anderen Seite noch für eine böse Seite wirklich hat. Also für eine böse Seite, meine ich.
Mhm. Ja, ich meine, aber er ist ja nur der imaginäre Freund, von daher ist es ja eigentlich Jojos eigene dunkle Seite und Jojo selber hat ja durchaus auch so ein, zwei Szenen, wo also er nicht nur vielleicht irgendwie dickköpfig rüberkommt, weil er da halt schön dieses Gehirn gewaschen bekommen hat, sondern auch tatsächlich ein paar Szenen, wo ich mir denke, uiuiui, so unbefangene Kinder, die vielleicht auch die Konsequenzen gar nicht abschätzen können, mit so einem gefährlichen Gedankengut da ausgestattet, das ist schon nicht ohne.
Ja. So, zwei Beispiele habe ich gesagt. Mein letztes Beispiel noch ist die Figur um Sam Rockwell, der hier Captain K spielt. Und ich finde, das ist eine der interessantesten Figuren im ganzen Film für mich gewesen. Den sieht man von Anfang an, hat in der Mitte nochmal eine interessante Entwicklung und vor allem zum Ende spielt er eine Schlüsselfigur. Darf aber, man hört schon so ein bisschen raus, nur szenenweise eigentlich im Film auftauchen, ist so ein desillusionierter Veteran, wir haben es schon gesagt, kriegt in der Mitte so eine Rolle, wo du denkst, oh Mann, er ist eigentlich sehr viel vielschichtiger, ganz einfach, und kriegt am Ende noch so eine kleine Heldenrolle, möchte ich fast sagen. Ja, taucht für mich aber zu wenig auf und hätte dem Film auch noch einfach noch ein bisschen tiefer gemacht, hätte man vielleicht die ein, zwei Szenen, die er hatte, entweder vielleicht einfach noch ein, zwei dazu gebaut, kleine Sachen, oder das einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen krasser nachschwingen lassen.
So, das Fazit eigentlich unterm Strich, wenn ich dir jetzt da mal über den Mund fahren darf, ist, eigentlich ist die Kritik, dass der Film vielleicht 10 Minuten zu kurz war. Weil du hast, wir haben gerade gesagt, Scarlett Johansons Rolle vielleicht ein bisschen vertiefen, die Rolle von Sam Rockwell vielleicht ein bisschen vertiefen, hätten es die 2-3 Szenen mehr vielleicht sogar schon gerissen und ich mal für dich, um dich auf die komplett positive Seite zu ziehen, weil wir haben ja gesagt, er war ja sogar einen Ticken kürzer als die meisten Spielfilme, ne? So, also ich glaube, die 10 Minuten hätten jetzt gar nicht so wehgetan. Ich habe sie jetzt gar nicht gebraucht, weitestgehend. Ich kann aber verstehen, was du meinst. Ich sehe es genauso. Super interessante Figuren, die da ein bisschen am Spielfeldrand verbleiben, wovon denen ich mehr gesehen hätte. Hätte ich also kein Problem gehabt mit diesen 10 Minuten mehr, die du dir jetzt wünschst.
Das ist vielleicht ein guter Ansatz, anstatt zu sagen, das Drehbuch ein bisschen umschreiben, vielleicht die Szene, wo er diese Hitler-Sache
macht.
Das
war jetzt nur, wie sich für mich anhört. Also,
ja, nee, ist wahrscheinlich ein guter Ansatz, anstatt das Drehbuch jetzt irgendwie groß umkrempeln zu wollen, ist ja jetzt eh quasi nur alles hypothetisch. Ja, aber vielleicht 10 Minuten mehr, vielleicht da und da ein paar Nuancen noch mehr von den Charakteren gezeigt. Das hätte mir vielleicht geholfen, da einfach vor allem diese emotionale Fallhöhe einfach besser zu erreichen, dass ich dann einfach unter meinen Füßen so diesen Teppich stärker weggezogen bekommen hätte.
Die emotionale Fallhöhe.
Weißt du, was ich meine?
Finde ich relativ genial, ja.
Weil er hatte diese Momente, wo man sagen kann, jetzt fühle ich mich überrumpelt, ne, jetzt wird es plötzlich ernst. Aber da war ich einfach so und dachte so, ja, eigentlich ist es ja ein ganz lustiger und happy-go-lucky-Film, ne? Und jetzt sind wir eigentlich schon in der nächsten Szene, wo es eigentlich keine Rolle mehr spielt, was gerade passiert ist.
Ja.
So, das fand ich für mich schade. Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, wie gesagt, Erbsenzählerei, weil der Rest ist, wie gesagt, ist ja sehr, sehr gut, muss man ja sagen.
Jo.
Und apropos sehr, sehr gut, damit könnte ich quasi schon bei mir ins Fazit einsteigen.
Gib ihm,
soll ich mal anfangen diesmal?
Wegen mir?
Gut, dann versuch's mal in einem Fazit zusammenzufassen, das, was ich gerade erwähnt habe und was ich mit meiner These ja so ein bisschen vorab beschrieben habe. Also Taika Waititi verpackt hier mit Jojo Rabbit eins der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte in eine bunte Coming-of-Age-Geschichte. So. Und ist überzeugt mit Humor und einer quirligen Inszenierung. Aber im Verlauf des Films kommt mir halt so dieses tragische Moment einfach ein bisschen zu kurz. Und dadurch wird dem Film und der Geschichte für mich einfach ein Stück weit die emotionale Tiefe genommen. Und das ist für mich so mein Fazit. Ein sehr, sehr guter Film, der aber auf der emotionalen Ebene für mich nicht 100% funktioniert hat.
Ja, ich bin tatsächlich da ein bisschen überschwänglicher. Also erstmal
ist das einer der ersten Filme, wo wir leicht gegensätzliche Meinungen haben.
Möglich, ja, kann schon sein. Also erstmal vorneweg, kleines Budget, klar, Indie-Vibes kommen auch nach wie vor durch. Taikas Handschrift super zu erkennen, auch zum Beispiel, er hat die gleiche Kameraeinstellung, musste ich an dich denken, als die Kamera anfängt sich zu drehen. gleiche Szene gibt's bei Hunt for the Wilder People auch. Fand ich sau geil, dass er das wieder drin hatte. Das?
Wo die Gestapo im Haus war?
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es gibt
oder
auf jeden
Fall... Oder das mit den Klonen.
Das, nee. Ich glaube, das mit den... Nee, ist,
ja. Da dreht sie sich ja nicht.
Nagel mich nicht drauf fest, aber ich musste dran denken, dass es genau die gleiche Einstellung da auch gab. Da musste ich dran denken, okay, ist das jetzt dein Ding? Ist das jetzt deine Handschrift? Muss ich jetzt quasi alle deine Filme immer darauf prüfen, ob diese Szene da drin ist? Nee, aber... also handwerklich, solide gemacht, tolles Cast, fand ich. Ich meine, wenn der größte Kritikpunkt auch auf deiner Seite ist, ich wollte von dem geilen Cast und den geilen Figuren, die in dem Drehbuch sind, mehr sehen. Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich richtig gut eigentlich, ne?
So, ja, klar.
Also Negativpunkt, ja, aber sehr, sehr positiv. Einspielergebnis stimmt. Für mich hat der Spagat gereicht. Für mich wurde die emotionale Fallhöhe erreicht,
Zitat.
Um tief genug zu fallen. Hat also für mich da an der
auch
Stelle...
Auch das kannst du dann auf die Blu-ray kleben.
Ja, also von daher hat es da an der Stelle Zweck erfüllt, würde ich mal sagen. Und ich kann nachvollziehen, was du meinst, teil die Kritikpunkte, aber also ich teile die auch, ja. Aber auch du hast ja selber gesagt, meckern auf hohem Niveau. Von daher, und da gehst du sicherlich d'accord mit mir, eine uneingeschränkte Guckschau-Empfehlung.
Nur Guckschau.
Für alle, die es noch nicht geschafft haben. Und da sage ich als derjenige, der diese Folge heute eingeleitet hat mit, ich war, obwohl ich Taika mag, sehr, sehr skeptisch, nachdem ich den Trailer gesehen habe. für wen auch immer, der sich jetzt vielleicht gerade den Trailer anguckt und sagt, uff, nee, könnt ihr, glaube ich, machen. Ob es euch jetzt so mitreißt wie mich, sei mal dahingestellt, aber wenn ihr dann nicht mindestens irgendwie eine Handvoll Schmunzler rauskriegt, mindestens, dann seid ihr innerlich tot und solltet irgendwas machen. Von daher haben wir fertig.
Waren doch dann zwei schöne zusammenfassende Fazitien.
Na, Siggi.
Damit
soll doch anders sein.
Auf jeden Fall was anfangen. Wir sind doch, glaube ich, trotzdem einigermaßen gut durchgekommen.
So sieht's aus.
Also nichtsdestotrotz muss man sagen, klare Empfehlung, man kann nicht viel falsch machen.
Ganz genau. Wir erinnern euch in irgendeiner Update-Folge vielleicht nochmal, wenn er irgendwie dann im Home Entertainment verfügbar ist.
Spätestens das. Bis dahin würden wir uns natürlich gerne freuen, wenn ihr uns vorher schon Feedback gebt, wie ihr den Film fandet oder ob ihr jetzt angeheizt seid und jetzt die Blu-ray umso mehr erwartet, dann gerne in die Kommentare, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken bei Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag
NSRT Podcast.
Benutzt bitte auch gerne unseren passenden Hashtag dazu, der da lautet...
NSRT Podcast.
Das war sehr gut abgelesen. Ansonsten besucht unsere Podcast-Seite nsrtpodcast.podigy.io, um das hier nochmal zu erwähnen. Da findet ihr alle Links auch in der Beschreibung und auch natürlich den Verweis zum Dopen-Shop, zu Alex' handverlesenen, nice, selbstdesignten T-Shirt-Kollektionen.
Alex bedankt sich.
Alex spricht jetzt auch in der dritten Person über sich. Das freut auch Ronny.
Ja.
Dann möchte ich sagen, danke fürs Zuhören.
Wir haben es geschafft. Ja, ich danke auch auf jeden Fall an alle fürs Zuhören. Danke dir. War super spannender Austausch mal wieder. Unaufrichtig sind wir übrigens an einer gleichen Stelle rausgekommen. Nur weil du angeteasert hast, dass wir vielleicht nicht d'accord sind. Unterm Strich, glaube ich, ist die Abdeckung, glaube ich, da gewesen.
Ja.
Und von daher freue ich mich auf nächste Woche. Geht davon aus, dass es ein Update gibt.
Davon würde ich auch
mal
ausgehen.
Die Hand ins Feuer hier.
Ja, dann sage ich, hat Spaß gemacht und wir hören uns, wie du schon gesagt hast, nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.